Nerd hört. Der MINT-Podcast. Mit Sandra und Rolf.
Heute bei mir zu Gast Franka und Nico.
In den Tiefen des Ozeans.
Okay, Nico fängt an.
Ja, was lässt sich dazu sagen? Wichtig zu wissen ist, glaube ich, erstmal, dass das Ozean nicht einfach nur in unten und oben, Boden und
Oberfläche
eingeteilt wird, sondern dass sich das der Ozean in mehrere Schichten, also Zonen, aufteilen lässt. Die erste Schicht des Ozeans oder erste Zone des Ozeans geht so bis 200 Meter und wird epipelagial genannt. Diese Zone ist lichtdurchflutet, es existieren viele Pflanzen und ja, das Sonnenlicht kann halt da einfallen. Das verändert sich allerdings schon, wenn wir in den in einen tieferen Bereich vordringen, in den Bereich der Dämmerungszone des Mesopelagials. Das wird auch mehr oder weniger als schon der Bereich oder Beginn der Tiefsee definiert. Ja, in diesem Bereich kommen auch schon weniger bis gar keine Pflanzen vor.
Mhm.
Der nächste, noch tiefere Bereich ist das Batipelagial.
Das fängt an bei wie viel Meter ungefähr?
Bei 1000 Metern beginnt das und geht bis 4000 Meter in die Tiefe.
Okay, da können wir auf keinen Fall mehr hintauchen.
Da können wir sowieso auf jeden Fall nicht mehr hintauchen. Ich glaube, wir hatten ja gesagt, bis 600 Meter ja, können wir mit den Flaschen tauchen.
Mhm.
Dann wird es allerdings auch sehr dunkel, deshalb nennt sich die Zone auch Mitternachtszone.
Ja, schau.
Wir haben hier ganz niedrige Temperaturen auch mit knapp über 0 Grad. Und der Druck, der sich in diesem Bereich eigentlich schon entsteht oder der existiert, ist vergleichbar mit dem Druck, den man aushalten müsste, wenn man 5 Waschmaschinen auf seinem Daumennagel
hat.
Das heißt also, es tut sehr weh. Gibt natürlich jetzt auch dann schon wieder Aussagen darüber, wie eigentlich, wenn da noch was rumschwimmt, gebaut sein muss, damit das da auch ohne weiteres noch schwimmen kann.
Mhm.
Wir könnten das natürlich nicht.
Nee.
Ja, und die nächste noch tiefere oder der nächste noch tiefere Bereich ist das Mesopelagial, auch bodenlose Tiefe genannt. Und der Bereich oder die Zone reicht bis auf 6000 Meter Tiefe. Da habe ich jetzt allerdings gar nicht mehr so viel, was ich dazu erzählen kann. Außer, dass es nicht der tatsächlich abschließende und der tiefste Bereich unseres Meeres ist, sondern dass die Tiefsee tatsächlich noch tiefer reicht. Und zwar abschließend zu sagen ist dazu, dass es noch das Hadopelagial gibt, was halt durch existierende Tiefseegräben definiert ist. Das heißt also, es gibt Orte und Stellen in unserem Meer, die noch durchaus tiefer reichen. Dafür, oder wenn wir darüber reden, müssen wir immer den Marianengraben berücksichtigen, weil der Marianengraben der tiefste Punkt der Erde ist unter dem Meeresspiegel. Und zwar geht der bis 11.034 Meter unter den Meeresspiegel.
Krass, das heißt, das Meer ist tiefer, als die höchsten Berge hoch sind.
Tatsächlich, ja, da habe ich noch nicht so lange drüber.
Ja.
Das ist schon tief.
Das ist wirklich tief.
Das erklärt natürlich auch auf der anderen Seite, warum wir so wenig eigentlich über die Tiefsee überhaupt wissen, weil es für uns einfach Weiten oder Tiefen sind, in die es, glaube ich, auch ganz schwer ist, vorzudringen und überhaupt irgendwas darüber herauszufinden. Deshalb fand ich es auch unglaublich interessant, überhaupt herauszufinden, wie man in diesen Bereich kommt und wie man überhaupt darauf gekommen ist, wie tief der ist.
Okay.
Das hat man mit Hilfe der Echolotung geschafft.
Mhm.
Und Echolotung funktioniert mit Schall.
Mhm.
Dann wird Schall an der Wasseroberfläche ins Wasser abgegeben. Und im Prinzip wird dann der Zeitraum gemessen, wie lange dieser Schall wieder braucht, um oben anzukommen an der Wasseroberfläche. Und dann mit verschiedenen anderen Variablen wird dann halt ausgerechnet, zum Beispiel auch, wie der Schall sich im Medium Wasser ausbreitet, wie schnell der ist, wie tief die Stellen sind. Und dann konnte man relativ früh auch schon feststellen, dass es sehr, sehr tiefe Bereiche in unserem Ozean gibt. Und eine Sache muss ich dazu noch sagen, die hat mich sehr gefreut. Und zwar gab es bis 2019, haben zwei Menschen den Rekord aufgestellt, diesen Marianengraben auch mit einer Tiefsee, mit einem U-Boot-artigen Gefäß auch betaucht zu haben. Und zwar Jacques Picard und Don Walsh. Und die beiden sind 1960 schon auf 10.916 Meter Tiefe vorgedrungen. Einmal auf der einen Seite, um den Rekord aufzustellen, so tief zu tauchen. Und auch auf der anderen Seite, um beweisen zu können, dass es da Leben gibt. Warum haben die das gemacht? Weil auch lange thematisiert wurde, wo unser Atommüll hin soll. Und viele hatten auch die Idee, den einfach, können wir einfach unten ins Meer, merkt ja keiner. Aber dadurch, dass auch
diese, einer schlechten Idee.
Grundsätzlich immer, wenn man darüber nachdenkt, wo man Atommüll hin ist, sind die meisten Ideen nicht so gut. Tatsächlich. Aber die haben dann halt auch auf dieser Expedition, auf dieser 4,5-stündigen Reise zu dem tiefsten Ort Leben gefunden oder Leben gesehen. Und darüber war dann halt, oder das war auch ein ganz triftiges Argument dafür zu sagen, da können wir unseren Atommüll nicht hinbringen oder ablagern. Ich würde gerne wissen, ob der Autor von Star Trek sich an Picard da orientiert hat.
Könnte sein.
Ich bin ja auch eigentlich ein großer Fan von, deshalb musste ich diesen Namen einfach auch noch aufgreifen.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, aber das ist schon krass, in welchen Tiefen da Leben noch möglich ist. Und da unten überhaupt Leben zu sehen, dieses Phänomen haben wir im letzten Podcast schon ganz kurz angesprochen. Das Stichwort ist Biolumineszenz. Biolumineszenz ist die Fähigkeit von Lebewesen, Licht zu erzeugen. Das heißt, es ist tatsächlich eine ganz spezielle Form von Chemilumineszenz, weil eben chemisch irgendwelche Stoffe in irgendeiner Form umgewandelt werden. Was da ein bisschen genauer passiert, kommen wir gleich noch zu. Es gibt die sogenannte primäre Biolumineszenz und die sekundäre. Primäre heißt, die Lebewesen sind selber in der Lage, Licht zu erzeugen. Das kennen wir alles von lauen Sommerabenden, die Glühwürmchen. Das wäre ein ganz klassischer Organismus, der das kann. Die sekundäre, da sind es in der Regel symbiotische Bakterien, die leuchten. Symbiotisch heißt, die leben also mit ihren Wirttieren irgendwie zusammen und profitieren voneinander. Und das kennen wir gerade bei Fischen. Der Anglerfisch, der Laternenfisch. Das ist so das klassische Beispiel für Bakterien, die Licht erzeugen und von ihrem Wirt mit Nahrung und Sauerstoff versorgt werden. Frage ist, warum sollte man überhaupt leuchten, wenn man da unten rumschwirrt?
Also der Anglerfisch wird ja durch seine kleine Laterne da vorne satt quasi. Der zieht damit die Tiere an, die schwimmen dahin und dann schnappt er sich die.
Hab's, genau, Nahrungssuche.
Ist ja genau, Nahrungssuche. Ich muss dann auch gerade direkt natürlich an das Phänomen denken, wenn man mal wieder vergessen hat, in einer guten Mitsommernacht das Licht in seinem Zimmer anzulassen und man abends da rein zurückkehrt mit offenem Fenster und dann auch sehr, sehr viele Tiere angezogen hat. Also das ist vielleicht ein gutes Argument dafür.
Schade, dass wir keine Insekten essen.
Wir könnten. Ja. So ist nicht.
Ja, also auf jeden Fall Nahrungsbeschaffung, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das ein oder andere Tier wahrscheinlich auch dann eher dadurch gewarnt wird oder sieht, da ist Licht, vielleicht schwimme ich da dann nicht hin, ich weiß ja nicht.
Genau.
Das ist ja auch eigentlich ein Argument oder wäre auch ein Argument dagegen.
Genau, Abschreckung letztendlich, Drohgebärde, sowas. Aber auch, da sind wir jetzt gerade nicht unter Wasser, sondern wieder beim Glühwürmchen, da wissen wir es eben ganz genau, Partnersuche. Also die leuchten, damit sie Partner anlocken können, ne? Tarnung. Das heißt, wenn ich mein eigenes Licht dem Licht anpasse, was in der Umgebung ist. Also wenn ich irgendwie Jäger habe, die von unten kommen und nach oben gucken, dann ist es oben ja heller. Und wenn ich also von unten leuchte, dann sieht das so aus, als wäre ich gar nicht da.
Nee, das nutzt der Zigarrenhai ja tatsächlich auch, habe ich gelesen in dem Spektrumsbeitrag. Ja, die Tatsache ist allerdings, dass von dem ein bestimmter Bereich um sein Maul ja nicht beleuchtet wird. Und ich hatte da auch gelesen, dass Thunfische deshalb auf ihn reinfallen oder ihn deshalb als potenzielles Beutetier für sich ausmachen und dann böse davon überrascht werden, wenn der dann selber bei denen mal ein Stück abbeißt. Und das ist einfach eine finde ich, sehr interessante Geschichte, weil der Zigarrenhai ja einfach eine Größe von 50 Zentimetern hat und ich mir das schwer vorstellen kann, wie dann der Thunfisch am Ende derjenige ist, der da das Leiden von trägt. Denn Thunfische können bis zu 4,5 Meter lang werden und wiegen dann 650 Kilo. Also können dieses Gewicht erreichen. Deshalb fand ich einfach, also so wie das in dem Artikel dargestellt war, das ist interessant. Und ich finde, da kann man auch mal drüber sprechen. Wieso kann denn dann dieser kleine Zigarrenhai im Prinzip dann auf einmal doch das Risiko für den darstellen? Aber
ich meine, wenn ich dich jetzt unvermutet zwicke, springst du auch erstmal zur Seite.
Autsch! Ja, das stimmt.
Das heißt, ein Stück abbeißen, ein Stück Haps, ist ja auch schon was. Und wenn der Zigarrenhai schnell genug verschwindet, der Thunfisch, der schwimmt sicherlich nicht hinterher. Es gibt im Meer auch frei lebende Leuchtbakterien, die man später dann auf Nahrungsmitteln wiederfindet. Auf Fisch, auf Fleisch, auf Eiern etc. Eines dieser Bakterien ist zum Beispiel Vibrio fischeri. Und wenn man jetzt einen Salzwasserhering fängt, frisch fängt und den für mehrere Tage kühl lagert und schön dunkel und dann da reinkommt, dann sieht man lauter leuchtende Punkte auf diesem Hering, die immer mehr werden. Also die vermehren sich da. Dann kennt man noch das Meeresleuchten. Das wird durch Plankton verursacht, zum Beispiel einzellige Dinoflagellaten, die auf Strömungsveränderungen mit der Aussendung von Licht reagieren. Das kann man an Küsten ganz gut beobachten, weil man da immer irgendwelche Strömungen hat. Dadurch, dass das ganze Jahr flacher wird, kann man ganz toll das Meeresleuchten beobachten. Die Frage ist jetzt, was leuchtet da überhaupt? Wie funktioniert das? Ich möchte es nicht zu kompliziert machen. Es gibt Stoffe, die heißen Luziferine. Weil Leuchten und der Teufel und die Hölle und so. Also nach der Oxidation von Luziferinen, was durch Luziferasen, also Enzyme, die das Ganze katalysieren, vonstatten geht, entstehen sogenannte Dioxethane, die zerfallen unter Abgabe von CO2 und Energie. Und diese Energie in Form von Licht. Quallen machen es ganz anders. Quallen benutzen sogenannte Photoproteine. Eins davon ist das Ecuarin. Der Vorteil ist, dass diese Proteine nicht chemisch einfach umgewandelt werden, sondern dass sie die Möglichkeit haben, in diesen Ausgangszustand wieder zurückzukehren. Das heißt, für die Quallen ist, sie haben dann einen Stoff, den sie unbegrenzt verwenden können. Der bekannteste davon ist das sogenannte GFP, Green Fluorescent Protein oder grün fluoreszierende Protein.
Ich habe jetzt, während du darüber referiert hast, mir auch Gedanken gemacht. Und ja, in dieser Tatsache ist ja irgendwo die Natur und die Welt auch irgendwo wieder Vorbild für uns gewesen, für Forschung, für Medizin. Weil in der Medizin ist es ja mittlerweile auch so, dass wir mit diesen ja biolumineszierenden Stoffen arbeiten, um bestimmte Dinge feststellen zu können, um zum Beispiel nachgucken zu können, ist denn da irgendwo in dem Darm ein Verschluss oder funktioniert da alles so? Und das fände ich einfach interessant, einfach diesen Fakt zu sehen und ja, das da auch irgendwo wiedererkennen zu können.
Und vor allem irre ist, dass diese Fluoreszenzproteine letztendlich, die wir da gefunden haben in der Qualle, mittlerweile radioaktive Markierung von irgendwelchen Stoffen ersetzt. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, diese Fluoreszenz zu nutzen, diese Biolumineszenz zu nutzen, zumindest in der Diskussion. Das ist noch nicht unbedingt alles fertig. Aber zum Beispiel diese Dinoflagellaten, die ich gerade erwähnt habe mit dem Meeresleuchten, die reagieren ja auf Strömungsänderungen. Und es wird eben darüber diskutiert, inwiefern die sich wirklich zur Strömungsforschung einsetzen können, um Turbulenzen zu finden etc. Oder Forscher kündigen tatsächlich schon an, mal gucken, wann er kommt, einen selbstleuchtenden Monitor auf Basis von Biolumineszenz, was ich ziemlich faszinierend finde.
Also ich bin ja auch in der Gaming-Industrie mehr oder weniger unterwegs und setze mich da viel drüber auseinander. Ich denke mal, das ist eigentlich ein wichtiger Faktor, weil gerade Bildschirme unglaublich schlechte Energieeffizienz besitzen, also durch die Bank weg. Es gibt kaum Bildschirme, die man tatsächlich verwenden kann, mit gutem Gewissen, weil die halt einfach Strom fressen wie sonst was. Und da wäre das natürlich eine wichtige Richtung.
Da sind wir beim Umweltschutz und da kommen wir automatisch irgendwie zu einem ganz heißen, wichtigen Thema im Meer, die Korallen.
Jetzt widmen wir uns dem Küstenbereich, einem nicht besonders tiefen Teil des Meeres. Und zwar geht es besonders um die Warmwasserkorallen, die im tropischen Gewässer ansässig sind. Um zu wachsen, brauchen die nämlich 20 Grad. Wenn es zu kalt wird, stagniert das Wachstum. Wenn es noch kälter wird, dann sterben sie ab. Zu warm darf es aber auch nicht werden, denn wenn es dazu kommt, dann stößt die Koralle innerhalb von Stunden, und das fand ich wirklich interessant, dass es dann so schnell geht auf einmal, die Xoxanthellen ab. Dazu erzählt Nico gleich noch mehr.
Genau. Der Blick von Nico war jetzt gut.
Ja,
ich glaube, das ist mein Thema.
Mal sehen. Mal gucken, was ich gleich noch dazu erzähle.
Genau, und das ist dann eben die Korallenbleiche, wie das beim Great Barrier Reef auch schon der Fall war. Das haben ja hat man in den Nachrichten ja sicherlich mitbekommen.
Mhm.
Und was ich noch besonders spannend fand, war, dass eine Koralle für eine Höhe von 50 Zentimeter ungefähr 1800 Jahre braucht, um so groß zu werden. Da kann man mal sehen, wie schnell so ein Naturwunder eigentlich dann zerstört werden kann.
Unbedingt, vor allem wenn man sich überlegt, wie verdammt langsam das wächst. Also weil 50 Zentimeter bei aller Liebe ist jetzt gar nicht so hoch, ja, ne?
In 1800 Jahren.
1800. Und wenn wir uns dann darüber unterhalten, wie viel Temperaturzunahme wir sowieso zu beklagen haben generell, dann müssen wir uns auch nicht wundern, warum wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass sich das in die Richtung entwickelt, in die sich entwickelt.
Ja, Frage wäre, okay, Korallenriff hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, aber was ist denn jetzt eigentlich so eine Koralle?
Ja, da würde ich jetzt dann übernehmen und einsteigen. was ist eine Koralle? Also, es gibt wasserlebende Polypen, also Nesseltierchen, die Calciumionen und Kohlenstoffdioxid verwenden, um daraus Calciumcarbonat herzustellen und auf diese Art und Weise sich ein Kalkskelett schaffen können, sich in kolonieartigen, in Kolonien zusammentun und so halt eine Koralle oder einen Korallenriff bilden. Wichtig zu wissen ist, dass es zwei unterschiedliche Arten von Korallen generell gibt. Auf der einen Seite die Weichkorallen, auf der anderen Seite die Steinkorallen. Steinkorallen bilden mit ihrem Kalkskelett halt auf jeden Fall eine der wichtigsten Grundlagen für Korallenriffe und für Riffe generell. Und Frank hat ja eben schon angesprochen, wie lange die eigentlich brauchen, um zu wachsen.
Und das einfach nur, weil totes Material von lebenden Zellen überwuchert wird. Also da ist es jetzt so, dass wenn Korallengewebe, sag ich mal, abstirbt, bleibt das Kalkskelett und da drauf wächst dann weiter das lebende Gewebe. Insofern geht's halt wirklich ganz langsam. Heißt aber auch, dass so eine Koralle an sich gar nicht so riesig ist, ne? Also die selber ist jetzt nicht, Gott weiß, wie 3 Meter lang oder sonst irgendwas, sondern wirklich so ein kleines, zartes Tierchen, auch wenn es immer aussieht wie ein Pflänzchen, weil eben oben auf dieser Wuchsspitze dann dieser Polyp ist und es sieht so ein bisschen nach Blütenpflanzen im Wasser aus. Es ist ein sessiles Nesseltier, das heißt, es ist mit einem Fuß festgehaftet. Als sessile Tiere sind es Filtertiere. Das heißt, die können ja nur schlecht auf die Jagd gehen, sessil heißt sesshaft, sondern die müssen Dinge filtern. Die müssen Nahrung aufnehmen, die müssen Spurenelemente aufnehmen und die filtern auch Mikroplankton. Entscheidend ist, dass Korallen, wir haben ja, Franka hat gerade eingeführt, dass wir so ein bisschen in Küstennähe sind, also es ist gar nicht so tief, ne?
Ja.
Da haben wir eben Algen, die symbiotisch auf diesen Korallen sitzen. Das sind die, sag sie nochmal.
Zooxanthellen.
Genau. Also es sitzen Algen drauf, die Photosynthese betreiben. Und dieser Photosynthese-Kreislauf ist direkt mit dem Nährstoff- und Nahrungskreislauf der Koralle verbunden. Also es ist eine echte Symbiose. Die Korallen versorgen die Algen und gleichzeitig versorgen die Algen die Korallen. Diese Algen sind unfassbar temperaturempfindlich. Und wenn es ein bisschen zu warm wird, produzieren die Giftstoffe. Und sobald sie Giftstoffe produzieren, stoßen Korallen diese Algen ab. Und das ist diese Korallenbleich. Die stoßen die ab, aber ihnen fehlt der Symbiont. Und dadurch sterben die Korallen. Sie würden auch sterben mit den Giftstoffen. Deshalb stoßen sie ja ab. Aber es nutzt nichts, weil ohne Algen sterben die Korallen.
Wieso produzieren die Algen denn dann diese giftigen Stoffe?
Weil
haben die das
es
Ziel,
ihnen
zu, das abgestoßen zu werden?
Nee, nicht wirklich. Okay. Also es ist, ich habe eine Alge noch nicht gefragt, aber ich würde ja sagen, es ist sowas wie eine Art Stressreaktion. Also es ist jetzt plötzlich zu warm. Ne?
Ja.
Passt einfach nicht mehr. Also das Ziel, abgestoßen zu werden. Wobei, wenn die Alge von der Strömung erfasst und weitergetragen wird in eine kühlere Zone und sich dort wieder an eine Koralle binden kann, wäre die Alge zumindest, könnte sie überleben. Ist. Ja.
Dann sind wir ja schon bei dem Thema Bedrohung durch das dritte Plankton.
Genau.
Und das dritte Plankton, damit ist Mikroplastik gemeint. Denn neben Zooplankton und dem Phytoplankton ist Mikroplastik an Korallenriffen auch immer mehr zugegen. Und zwar sind 58% der weltweiten Riffareale bedroht durch Überfischung, Klimawandel und eben Verschmutzung durch das Mikroplastik. Und man kann sich das ja auch vorstellen, die Algen auf den Korallen, die brauchen eben Licht, um die Photosynthese zu betreiben. Und Plastik, das im Meer und vor allem in der Küstenregion, wo es dann angespült wird, rumtreibt, das gibt eben Schatten. Und dadurch wird Nahrung und Sauerstoff knapp für die Koralle. Und die ist dadurch geschwächt und Krankheitserreger haben einfach ein leichtes Spiel.
Also Plastik gibt es ja mehr in verschiedenen Formen, von der noch...
Schwimmenden Plastiktüte.
Plastiktüte, genau. Von der schwimmenden Plastiktüte oder der Plastikflasche bis hin zu wirklich komplett zerriebenem Mikroplastik, das man so also gar nicht mehr sehen kann. Und wenn ich jetzt mir überlege, dass die Korallen als Filtertiere Mikroplankton rausfiltern und dann eben Plastik rausfiltern, womit sie ja überhaupt nichts anfangen können, dass sie aber so einfach auch nicht wieder loswerden.
Wie andere Meeresbewohner ja auch, man kennt ja die Bilder von Tieren mit Plastikteilen im Magen.
Ganz krass finde ich, ist, glaube ich, im Pazifischen Ozean so ein Bereich, wo irgendwelche Meeresströmungen aufeinandertreffen, wo es ja im Prinzip jetzt schon so eine Art Plastikinsel gibt, ne? Wo wirklich das ganze Plastik irgendwie sich versendet.
So groß wie Westeuropa.
Wow,
Westeuropa. Mindestens.
Hammer.
Und es wird ja immer mehr.
Ja.
Es verschwindet ja nicht.
Nee. Gibt ja tatsächlich Bestrebungen in alle möglichen Richtungen, was man an Gerätschaften erfinden könnte, um das da wieder rauszuholen. Die Bestrebung finde ich total wichtig.
Ja.
Wichtiger fände ich es, es vielleicht von vornherein zu vermeiden. Ja, also irgendwann mal den Cut zu machen, zu sagen, so ab jetzt landet einfach kein Plastik mehr im Meer. Das würde ja auch schon was helfen.
Das fängt ja im Supermarkt an. Ich meine, es gibt ja immer noch die Plastiktüten
in
der Gemüseabteilung, obwohl das ja eigentlich schon abgeschafft werden sollte.
Dazu kommt aber auch dieses, dass Mikroplastik ja auch so industriell schon verwendet wird. Also, dass in vielen Produkten Mikroplastik drin ist. Und Shampoo und solche Geschichten, da war ja mal eine Zeit lang Mikroplastik
Peeling.
Drin. Peeling, genau.
Zahnpasta.
Ja. Okay. Zähneputzen ist schadet der Umwelt, wollte ich jetzt nur mal so sagen. Nein. Und da gelangt dann das Mikroplastik einfach über die Abwässer letztendlich ins Meer. Aber eben nicht nur ins Meer, sondern da auch ganz direkt bei uns in alle Flüsse.
Trinkwasser
und genau, und ins Trinkwasser. Also großes, spannendes Thema. Die Korallenriffe zu retten ist sicherlich nicht nur für die Korallen wichtig, sondern die Korallenriffe gelten ja auch so als
Regenwald der Meere.
Genau.
Ja, weil gerade Regenwald der Meere aufgrund der Artenvielfalt, die da halt existent ist. Und wir alle haben bestimmt irgendwann mal als Kind zum Beispiel Findet Nemo gesehen.
Mhm.
Und das ist zum Beispiel einer dieser Artgenossen, ein Clownsfisch, der sich da, der die Koralle auch braucht, glaube ich, zum Leben. Und ja, es ist nur ein Beispiel für ein Tier.
Seeanemone.
Genau. Was da unterwegs wäre. Und
Seeanemone, genau. Ich würde sagen, wir haben die Tiefsee einigermaßen erforscht. Weil wir gerade das Thema Regenwald so schön hatten, Regenwald der Meere, gucken wir uns doch in den nächsten Wochen einfach mal den echten Regenwald an.
Spannend.
Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch.
Wir uns auch.
Ja.
Bis dann.
Tschüss.
Nerdherz!